Lasset uns wahrhaftig sein in der Liebe, so ist unser Thema. Versagen zugeben und mit Grenzen umgehen, so ist das Unterthema nur zur Erinnerung, falls Sie nicht mehr in den Einladezettel geschaut haben. Aber dazu muss ich ein wenig das Umfeld aufzeigen und dass es geht, auf den biblischen Zusammenhang und Sie auch einmal hineinnehmen in den biblischen Abschnitt. Der Vers, um den es sich handelt, steht Epheser 4, Vers 15. Das bitte ich, dass Sie es mal aufschlagen und vor sich haben. Da heißt es in meiner alten, nicht revidierten Luther-Übersetzung, lasset uns aber rechtschaffen sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken an dem, der das Haupt ist, Christus. Jetzt ist das eine Übersetzung von Luther. Ich habe mal nachgeschlagen in anderen Übersetzungen. Die revidierte heißt, lasset uns wahrhaftig sein in der Liebe. Eine andere, die Elberfelder, die Übersetzung, lasst uns die Wahrheit bekennen in Liebe. Merken Sie, es kriegt einen ganz anderen Akzent. Da ist die Wahrheit, nicht das Wahrhaftigsein, da ist die Wahrheit eine Aussage und nicht eine Haltung. Die gute Nachricht schreibt, wir wollen zu der Wahrheit stehen, die Gott uns bekannt gemacht hat und in Liebe zusammenhalten. Nochmal was anderes. Zu der Wahrheit stehen, die Gott uns bekannt gemacht hat, das heißt zum Evangelium, und in Liebe zusammenhalten, das wird dann wieder ein ganz anderer Akzent des Miteinanders, als das, was lasset uns wahrhaftig sein in der Liebe aussagt. Ulrich Wilkens schreibt in seiner Übersetzung, wir sollen in der Liebe bei der Wahrheit bleiben. Nochmal anders. Also aus Liebe lügen wir nicht oder bleiben bei der Wahrheit. Eine Übersetzung, ein Kommentar, wir wollen vielmehr die Wahrheit in Liebe bezeugen. Hier geht es um das Bezeugen der Wahrheit und die Haltung dazu ist die Liebe. In der Liebe wahr sein, so sagt die Wuppertaler Studienbibel. Die Züricher, die Wahrheit in Liebe festhalten. Nochmal was anderes. Einen sagen bezeugen, die anderen sagen festhalten, die nächsten sagen bleiben. Ja, was ist denn da nun? Aus den verschiedenen Übersetzungen merken wir, es ist schwierig, da das richtig zu übersetzen oder den Sinn dieser Übersetzung zu verstehen oder der Worte im Urtext zu verstehen. Vielleicht hat noch jemand, in dem er reingeschaut hat, noch ganz was anderes in seiner Bibel entdeckt und gesagt, bei mir steht das ja nochmal anders. Wir wollen die verschiedenen Akzente dieser Übersetzung vielleicht das ein oder andere Mal einblenden, aber jetzt gar nicht so sehr drauf zugehen. Worum geht's im Zusammenhang? Es geht ums Wachsen. Das wird aus dem Vers deutlich, lasset uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken. Das heißt, es wäre etwas, was das Wachstum hindert. Befreit zur Wahrheit ist dein erster Gedanke. Ist befreit zum Wachsen. Befreit zur Wahrheit, das heißt befreit zum Wachsen. Sie alle haben sicher mehr Ahnung als ich von Pflanzen. Wo sie gedeihen und wo nicht. Wie sie am besten wachsen und nicht. Und was sie brauchen und was nicht. Meine Frau geht immer mit so einer Spritze über die Pflanzen und besprüht sie von außen, gar nicht nur innen rein. Und das tut denen scheinbar gut, so Nieselregen. Offenkundig, sie wachsen, ja. Der Boden, das Wasser, das Licht, die Wärme, die Luft, das sind Einflüsse, die eine Pflanze bestimmen. Sonst verkümmert sie, bringt keine Frucht, blüht nicht, wächst nicht. Wachsen sie? Ach nein, sagt man, mit 57 Jahren, da wächst man nicht mehr. Da geht man langsam wieder etwas zurück. Man schrumpft, wenn auch wenig. Wachsen im Glauben, wachsen im Verhältnis zu Gott und zu Jesus, in der Beziehung zu ihm, wachsen. Das ist es, worum es geht. Und wachsen in allen Stücken zu dem hin, heißt es wörtlicher, der das Haupt ist, Jesus Christus. Also das Wachsen hat eine Tendenz, eine Zielrichtung, eine Aufgabe, dahin soll ich wachsen. Manche Pflanzen kann man ja ziehen, die bindet man fest und rückt sie in irgendeine Richtung und dann wird da so ein Spalierobst draus. Das ist festgebunden und konnte nicht anders wachsen. Manche Pflanzen wachsen dem Licht und den Einflüssen gemäß. Es gibt also Bäume, die stehen ganz schief, die haben sich gegen den Wind gestreckt und sind dadurch auch gegen den Wind gewachsen und dadurch stark. Es gibt Pflanzen, die machen die seltsamsten Verbiegungen, um ans Licht zu kommen. Sie haben in ihrem Wachstum ein Ziel, eine Ausrichtung, und das ist das Licht. Wachsen im Glauben heißt wachsen zu dem hin, der das Haupt ist. Immer wieder Jesus. Er ist die Sonne, er ist das Licht. Er ist die Wärme, er ist die Kraft. Zu ihm hin ist unser Inneres, Geistliches, unser Glaubensleben orientiert. So viel mal zu dem, was hier mit Wachsen gemeint ist. Wir werden dann noch sehen, was das Wachsen hindert. Ich will das an einigen Stellen unterstreichen aus dem Epheserbrief. Da heißt es in Kapitel 2, Vers 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, jetzt kommt es, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf welchen auch ihr erbaut werdet, zu einer Behausung im Geist. Wachsen, in dem zusammengefügt werden. Das ist das eine, wie ein Bau ineinander gefügt. Aber das erste, was uns hier gesagt wird, ist, ihr habt Zugang zum Vater. Vers 18 heißt es, denn durch ihn, durch Jesus, haben wir Zugang zum Vater. Wenn wir das richtig sehen und richtig leben, dann merken wir, wir sind zum Wachsen, zum gestärkt, bereichert, beschenkt werden, befähigt. Was ist der Status eines Gastes in einem Haus? Man umhegt ihn und pflegt ihn liebevoll, man lässt ihn die angewiesenen Bereiche erkennen und einnehmen, das ist ihr Zimmer, das ist ihr Schrank, das ist ihr Waschbecken, das ist ihr und so weiter. Ich war viel Gast in den Häusern hin und her und da hat man mir immer angewiesen, was zu meinem Gastbereich gehörte. Ich ließ es mir nicht einfallen, jetzt mal zu sagen, ach, jetzt gehe ich mal da rein, ach, das ist ihr Schlafzimmer, so, Entschuldigung. Und jetzt gucke ich mal in die Kammer und jetzt gehe ich mal auf die Bühne und suche mal im Keller was. Und das lässt sich ja ein Gast nicht einfallen, sei denn er sei unverschämt. Gastrecht ist ein begrenzter Raum. So seid ihr nun nicht mehr Gäste, das heißt, ihr seid vor Gott nicht mehr auf einen Raum begrenzt. Ihr seid Hausgenossen, ihr gehört dazu, ihr habt Zugang zum Vater. Und der Vater versteckt nichts, das ist das eine, er öffnet sich ganz, er stellt sich dar in Jesus Christus, in seiner Liebe, in seiner Hingabe. Alles dürfen wir, können wir noch nicht entdecken, weil wir es nicht fassen können, aber er zeigt uns alles. Das werden wir gleich noch sehen an der nächsten Stelle. Und ihr habt hier Hausrecht, ihr seid Hausgenossen. Das ist was ganz anderes, als wenn ich Gast bin. Die Hausgenossen, die Kinder, die Angehörigen, die haben im Haus ihr Hausrecht. Da fragt die Mutter nicht, was willst du in der Kammer und was guckst du in die Schublade? Na gut, schon mal, aber jedes hat sein Recht, im Haus sich zu bewegen. Ich sage das deshalb, weil, lasst uns wahrhaftig sein, in der Liebe etwas zu tun hat mit gelebtem Hausrecht, mit sein dürfen vor dem Vater. Dass ich zu mir stehe, ist nur möglich, wenn ich weiß, Gott steht zu mir und ich darf bei ihm stehen. Hausrecht heißt nicht wie Gast, ich komme, ziehe mich schön an und lasse einiges zurück und draußen, was den Gastgeber beschweren könnte. Ihr seid Kinder, ihr gehört hinein. Das heißt, ich darf alles, was mich bewegt, in die Gegenwart Gottes bringen. Merken Sie, da fängt es an mit Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Ich darf alles, was mich bewegt, in die Gegenwart Gottes bringen. Ich darf alles, was ich bin und wie ich bin, vor Gott offen sein. Offen sein lassen. Durch Jesus, aus Gnade seid ihr selig geworden. Nicht aus euren Werken und nicht aus dem, was man sich rühmen kann, heißt es in Kapitel 2, Vers 8. Sondern aus der Gnade, dass sich Gott euch genaht hat und in Jesus Frieden macht. Er ist euer Friede, heißt es ja auch in diesem Brief. Und nun lebt nicht mehr als Gäste, sondern als Hausgenossen. Zur Wahrheit befreit, ist zum Wachsen befreit sein, das war meine Überschrift, das heißt, ich darf, will, vielleicht sogar muss lernen, immer wieder lernen, mit meinem Leben vor dem Vater und dem Sohn, also vor Jesus zu sein, offen, mit Grenzen, mit Versagen, mit Gaben und Gütern. Wenn ein Gast in ihr Haus kommt, dann werden sie nicht alles erkennen, was mit ihm kommt. Er wird es auch nicht sagen. Wenn Kinder in ihrem Hause leben oder andere in ihrem Hause leben, da erkennen sie sehr bald, was dazugehört. Die Arten, die Unarten, die Wesensarten, die Eigenarten, das erkennt man dann. Zusammenleben. Zusammenleben mit Gott, das heißt meine Wesensarten, meine Eigenarten, meine Unarten. Das ist vor ihm wahrhaftig sein, weil er liebt. Weil er liebt, kann ich wahrhaftig sein. Liebe ist der Freiraum, sich zu öffnen. Und jetzt könnten wir schon übertragen auf unsere Zusammenlebensbereiche. Warum kann ich da nicht wahrhaftig sein? Weil die Liebe fehlt. Jetzt nicht Liebe als Sentimentalität und Liebe als Eros, also als erotische Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern Liebe als Raum, den man dem anderen gibt, als Zuwendung, die nicht verdient ist, als Wertachtung und Wertschätzung, die aus Gnade kommt, nicht aus irgendwelchen Rechten. Nochmal. Wahr, wahrhaftig, echt kann ich dort sein, wo ich weiß, hier bin ich geliebt. Und es gibt wohl keine andere Zuordnung als die, dass wir entdecken, dass wir so geliebt sind. Lasset uns in dieser Liebe wahrhaftig sein. Dann heißt es in Vers 16 am Schluss, dass der Leib wächst zu seiner Selbsterbauung, dass in mir etwas wächst, das mich reif werden lässt, fester, stärker, belastbarer werden lässt. Und das alles in der Liebe. Zunächst aber aus der Liebe, die ich erlebe und erfahre in Jesus Christus. So ist Gott der Vater. So ist er zu mir. Der Zugang zum Vater und das Leben in seiner Gegenwart wird überhaupt erst möglich, weil es eine Atmosphäre, ein Verhalten, ein Verhältnis der Liebe ist. Ich weiß von vielen, die sind als Kinder aufgewachsen in einer lieblosen Atmosphäre zwischen Vater und Mutter, wo keine Liebe war, vielleicht aus Unfähigkeit, vielleicht als Verhärtung, aus Lebenswegen, vielleicht aus eigener, nicht erlebter Liebe. Und da ist das ganze Miteinander verhindert, gehindert. Da ist die Offenheit nicht da, da fängt Heuchelei an. Wie viele sind in einer lieblosen Atmosphäre zum Heucheln, also Kinder, man kann es aber auch auf seine eigene Ebene übertragen, Ehepartner, Gemeinde, Hauskreis. Wie viele sind durch lieblose Atmosphäre, das heißt, wir tragen einander nicht, wir können nicht einander ertragen, wir haben keine Zuwendung aus Liebe, sondern wir haben eine Zuwendung aus Sympathie, aus Berechnung, aus Wertung, aus was habe ich davon, was bringst du mir? Da ist Wahrheit nicht möglich. Wo der andere bewertet wird, berechnet wird, wo seine Leistung nur Maß ist, da beginnt Heuchelei. Und so ist in vielen, ich sage es mal, in vielen Kinderstuben die Heuchelei schon mitprogrammiert, weil der Raum der Liebe erkaltet ist. Und dann ist Leistung das Prinzip, um Anerkennung zu finden. Und das ist Heuchelei. Ich darf nicht mehr wahrhaftig sein, ich darf nicht mehr sein, wie ich bin, ich darf mich nicht mehr geben, wie ich bin. Ich muss eine Form finden, die dem anderen, dem ich jetzt zugeordnet bin, so entsprechend ist, dass es ihm gut tut oder ihm recht ist. Und das ist unwahrhaftig. Das heißt, ein Mensch kann nicht mehr das sein, was seinem Wesen gemäß ist. Nochmal zurück. Wir sind nicht mehr Gäste, wir sind nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Hausgenossen. Wir gehören dazu. Ich muss nicht heucheln. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Das heißt, aus Liebe sind wir Kinder. Und wir müssen nichts vormachen, diesem Vater. Wir müssen nicht irgendwie frömmend ihm begegnen. Dass Christus wohne in euren Herzen, heißt es in Kapitel 3, Vers 15 bis 19. Das ist so ein weiterer Gedanke, zur Wahrheit befreit. Da kommt eine große Doxologie, so eine Art Lobpreis, den Paulus da einfügt. Derhalben beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi. Hier kommt wieder der Vater. Er ist der Vater Jesu Christi und ist durch Christus ja auch mein Vater. Und das rühmt er in Vers 15, Kapitel 3. Der da ist der rechte Vater über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Der rechte Vater. Der Vater, der einem Vaterbild gemäß ist. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus wohne durch den Glauben in eurem Herzen und ihr durch die Liebe eingewurzelt und gegründet werdet. Die haben wieder das Wachsen. Und begreifen mögt, was da sei mit allen anderen Heiligen, die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe, zu erkennen, die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft, dass ihr erfüllt werdet mit allerlei Gottesfülle. Lasset uns wahrhaftig sein in der Liebe. Liebe, ich muss das immer wieder bündeln, weil ich weiß, das sind so starke theologische und theoretische Gedanken, dass sie sagen, wo ist er denn jetzt gerade? Wird's schon kalt, ja? Liebe macht Wahrheit möglich. Gott offenbart seine Liebe in Jesus. Er gibt sie in unser Herz, dass wir vor ihm wahrhaftig sein können. Es ist der erste und einzige und beständige Ort, wo wir das immer sein können, weil die Liebe immer gilt. Menschenbeziehungen sind bedroht. In einer Ehe, in einer Beziehung zu Eltern, da kann es sein, dass die Liebe einmal erkaltet ist, dass sie gefährdet ist, dass sie durch falsches Denken und Wertungen und Enttäuschungen und Verletzungen wie eingeschlossen ist. Und dann fängt sofort das Unwahrhaftsein an. Auch in anderen Ebenen unseres Zusammenlebens. Bei Gott ist das nie so. Denn Liebe geht von ihm aus. Erkennen die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft. Wahrheit, Zugang zum Vater, Kind sein und wachsen. Das sind die Gedanken. Zur Wahrheit befreit, als Kind in dieser Wahrheit leben und darin wachsen. Was heißt das denn nun? 4, Vers 14, dass wir nicht mehr Kinder sein und uns bewegen und liegen lassen von allerlei Wind der Lehre und Schalkheit und Menschentäuscherei. Das heißt, Kind sein heißt nicht wie ein Kind bleiben. Sie kennen das ja, dass es Wachstumsstörungen gibt, Schädigungen, dass Kinder nicht wachsen, was ja sehr tragisch ist. Wenn man ein Kind sieht und es ist ein halbes Jahr und sagt, ei, wie süß und wie schön, und wenn man es nach 2 Jahren sieht und ist immer noch nicht gewachsen, in diesem Alter, ist immer noch wie ein Baby, dann ist das gar nicht mehr schön. Also Kinder sind in der Beziehung zum Vater und in der Beziehung der Liebe Wachsende. Wir bleiben immer Gottes Kinder. Aber wir sollen nicht Kinder bleiben, die keine eigene Meinung, keine eigene Haltung, die immer angewiesen sind auf andere, die immer an der Hand genommen werden müssen, ich meine es auch im Glauben von anderen, sondern wir sollen wachsen zur Reife hin. Mal schön am Frühstückstisch, ich darf das mal hier so sagen, da sagte mir jemand, in der ersten Zeit habe ich viel gehört, das habe ich einfach so aufgenommen, für wahr gehalten. Ich hatte ja auch noch gar nicht als Kind im Glauben das Instrument, wie ich es prüfe. Jetzt weiß ich, dass ich das, was ich gehört habe, prüfen muss. Dass nicht irgendeine Meinung von irgendeinem Menschen, die ich gerade mal gehört habe, mein Leben bestimmt und am Ende stellt sich raus, dessen Meinung war gar nicht fundamentiert auf dem Wort Gottes eingebettet in diese Wahrheit. Also, die Reife heißt, gegen Anfechtungen stark werden, wachsen. Ich habe es vorhin von dem Baum gesagt, der in der Neigung zum Sturm, zur Wind- und zur Wetterseite hin sich stark macht gegen die Wetter. Wo wir angefochten werden, wo unser Leben belastet und bedroht wird, dahin wachsen wir dann auch mehr. Der eine mehr gegen einen Geist der Bosheit, weil in seinem Umfeld viel, viel Bosheit ist. Der andere gegen einen Geist der Verzagtheit, weil so viel Verzagtheit, Verzweiflung und Depression und Resignation um ihn ist. Alles, was uns umgibt, soll auch in uns helfen, dass wir richtig wachsen. Und die Anfechtungen sind nicht immer gleich. Also das, was uns bedrängt, bedroht, aber Sie helfen uns in unserem geistlichen Wachstum in diese Richtung, aus der wir angefochten werden, stärker zu werden und den besser standhalten zu können. Wachsen, um belastbar zu werden. Das ganze Kapitel 4 geht ja darum, um den Dienst in der Gemeinde, um den Umgang mit den Gaben, um die einzelnen Funktionen, Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Hirten auszuüben. Es kann nicht sein, dass in der Liebe gelebt wird, das heißt in diesem Raum, wo man vor Gott offen sein darf, wie ein Kind sein darf, es kann nicht sein, dass man darin nicht wächst und nicht belastbar wird. Es kann nicht sein, ich sage das mal so absolut, das müsste man dann etwas für die einzelnen Situationen noch differenzieren, es kann nicht sein, dass jemand 10 Jahre lang Christ ist und in dieser Liebe lebt und mit seinem Leben und mit seinen Gaben verkümmert ist. Liebe bewegt, Liebe befreit, Liebe befähigt. Und nun wiederum die Hinderung, so zu wachsen, dass wir sie mit ihren Gaben an ihrem Ort, das muss nicht immer das Feld der Gemeinde sein, das kann Nachbarschaft sein, das kann Beruf sein, das kann Familie sein, sagen, ich bin hierher gestellt, um aus dieser Liebe, in der ich lebe, aus dieser Kraft, von der ich herkomme und gestärkt werde, etwas durchfließen zu lassen in meine Bereiche, die mir zugeordnet sind. Belastbar, mittragen, mitverantworten, hineingeben, in Geduld und gegen Irrlehre stark und fest werden. Jeder Wind der Lehre, heißt es in Vers 14. Es ist manchmal erschreckend, wie, wenn man feststellt, wie Christen, ich sag mal, wie Christen, die seit Jahren Gottes Wort an- und wahrnehmen, ungefestigt sind in der Lehre. Jeder Zeuge Jehovas kann sie mit 3 Sätzen aus dem Sattel heben. Bedarf dann gar nicht viel. Ungefestigt in der Lehre, dass jemand sagen kann, ich einmal hörte von einer Mesnerin, die also wirklich viele Gottesdienste in den über 30 Jahren ihres Dienstes gehört hat, ja, ich tue recht und scheue niemand. Ich bin schon ein anständiger Mensch und der Herrgott, der merkt schon, was ich für ihn tue. Man kann nur sagen, 30 Jahre Predigt gehört, wer hat da gepredigt, was hat er gepredigt? Da muss ja irgendwas falsch gelaufen sein, dass man meint, mit einer Pflichterfüllung und Recht tun, vor ihm Recht zu sein. Aus Gnade seid ihr selig geworden, habe ich vorhin gelesen. Also, die auch in der Lehre wachsen. Alles hat seinen Anfang darin. Und deshalb habe ich das etwas ausgeführt, dass ich aus der Liebe Gottes zu ihm stehen darf, vor ihm stehen darf, so wie ich bin. Und ich wünschte Ihnen, dass Sie das durch Ihr Tagewerk mitnehmen. Ich wünschte Ihnen, dass Sie es vielleicht jetzt hier in diesen Tagen einfach mal bewusst machen. Liebe erlaubt Wahrheit. Liebe erlaubt wahrhaftig sein. Und jetzt komme ich in das Kraftfeld deiner Liebe, Vater, und muss dir sagen, dass es mir ganz, ganz schwer fällt, mich anzunehmen. Ich habe so ein negatives Gefühl in mir, gegen mich. Ich habe es so schwer mit mir. Ich mag mich nicht. Ich versuche zwar durch Fleiß und korrekte Haushaltsführung oder wer weiß was, mir Werte zu verschaffen, an denen ich mich selber aufbaue und die andere anerkenne. Aber in meinem Herzen sieht es ganz anders aus. Ich komme zu dir, weil ich von deiner Liebe weiß, nicht weil ich sie fühle. Auch das ist ein Problem, dass man einmal sagen kann, Herr, ich fühle nichts von Liebe. In mir ist etwas erstorben oder nie entwickelt worden. Vielleicht auch das. Lasst uns wahrhaftig sein. Es mag vielleicht jetzt für Sie seltsam klingen, vielleicht sagen Sie, das sind doch Bereiche, die hat unser Leben schon lange hinter sich. Ich weiß von mir, dass ich immer wieder in der Neigung bin, mir selber etwas vorzumachen und damit auch Gott, und dass ich weil ich gern anders sein möchte,
wenn ich das nicht akzeptiere, was ich bin, dann fängt Krampf an, dann fängt Heuchelei an, dann fängt es an, dass ich nicht mehr zu mir und zu Gott und auch zum anderen mehr stehe. Ich denke, es wäre ein großer Gewinn, dieses Lasset uns wahrhaftig sein in der Liebe einmal so zu sehen, aus diesem Urquell her, weil er liebt, will ich mich mit dem, was er mir zeigt, was er mir zu erkennen gibt, was in mir ist, ich will es wie ein Kind, das großes Vertrauen zum Vater hat, ich will es ihm öffnen. Er weiß es ja. Aber nur das beginnt in mir, sich zu verwandeln und Gestalt zu bekommen und überhaupt in Bewegung zu sein, was ich zugestehe. Wozu ich stehe, das kann ich angehen. Wozu ich nicht stehe, verhindere ich selber, dass es sich bewegt. Wenn ich zu einer Grenze meines Lebens nicht stehe, verhindere ich, dass sich da etwas bewegt. Denn ich verhebe ja die Grenze, verdecke sie und sie bleibt. Wenn ich sie zugestehe, kann ich damit umgehen. Das ist in jeder Beziehung so. Ich übertrage das immer wieder auf andere Ebenen. Das ist auch in der Ehe so. Irgendwann kamen wir mal an einen Punkt, wo wir sagen müssten, meiner Frau und sie zu mir, dass unsere Wesensarten nicht von der Erwartung des anderen geprägt werden müssen, sondern dass unsere Wesensarten zunächst mal voneinander akzeptiert werden müssen. Ich akzeptiere, dass meine Frau so ist. Von einer tiefen Sensibilität, wo ich noch gar nicht anfange zu reagieren, da reagiert sie schon. Das ist natürlich für mich schwierig, wenn ich irgendwas loslasse, was bei mir noch keine Reaktion hervorbringt, könnte sie schon betroffen sein. Das zu wissen, heißt, zu dem zu stehen, also wahr sein, das im anderen und in sich zu erkennen, und dann kann man damit umgehen. Aus diesen Entdeckungen ist dann irgendwie dieser Ehekurs geworden, der da hinten liegt. Ich weise das nur mal in Klammern drauf hin, damit Sie wissen, warum das da hinten liegt. Das ist also ein Stück unserer Lebensgeschichte, die so einzelne Aspekte aufnimmt, und dieser Kurs, den habe ich mal auf Kassette gesprochen, um damit andere in Hauskreisen und Ehepaarkreisen damit umgehen können. Klammer zu. Wahrheit ist möglich, wo Liebe ist. Wo Liebe ist, wird der andere nicht in das gepresst, was einer will. Gott lässt die Vielfalt, lässt die Verschiedenartigkeit, lässt den Stand meiner Erkenntnis gelten, lässt meine Lebensgeschichte gelten, was mich geprägt hat, vielleicht auch verprägt hat. Er sagt nie, du musst erst so werden, dann. Sondern ihr seid Kinder und seid in Bezug gesetzt, und aus dieser Beziehung der Liebe kannst du jetzt zu dir stehen und mit dir umgehen. Die Angst vor Menschen hat ja ihren Hintergrund in einer Haltung, die ich darstellen will, die sich nicht in Widerspruch geraten will zu dem, was die anderen denken. Also das heißt, wenn ich in einer Gruppe bin, wo man eine gewisse Haltung hat, meinetwegen vom Glauben nichts hält, da passe ich mich dem an, damit ich in dieser Gruppe nicht auffalle und vielleicht angegriffen werde. Ich habe Angst, das Anderssein zu bekunden. Oder eine andere Haltung oder eine andere Stellungnahme. Im Grunde fängt da schon was an, dass das Wahrhaftigsein meines Lebens in gewissen Strukturen und Begegnungen und Beziehungen schwerer fällt. Manchmal auch schon in der Gemeinde. In der Gemeinschaft, meinetwegen im Hauskreis, fällt es mir schwer, zu mir zu stehen.
Ich denke aber, dass ich deshalb mit diesem Punkt auch angefangen habe, das zu mir stehen vor Menschen hat seinen Anfang im zu sich stehen dürfen vor Gott. Da hat seinen Anfang. Hier ist die Grundlage, das Fundament einer Haltung zu mir selber. Wenn ich jetzt vor Gott eine intakte Haltung hervorbringen will, die gar nicht meiner Wahrheit entspricht, meinem Leben, meinem Verhalten, meinem Denken, meinem Fühlen, meinem ganzen Wesen, dann überträgt sich das sofort auf meine Glaubensbeziehungen und auf andere Lebensbeziehungen. Ich kann, wenn ich vor Gott wahrhaftig bin, einen Menschen, der nichts von Gott hält und meiner spottet und sagt, du, da hast du recht. Ich bin in meinem Umgang mit Gott noch ein solcher Stümper. Ich weiß das. Und doch weiß ich, dass ich vor ihm sein darf. Hier ist Befreiung in dem, dass ich eine Beziehung nicht auf Leistung und Anerkennung und Werte gründen muss, die Menschen sich so selber gegeben haben. Dann kann ich zu mir stehen. Das war für mich ein Lernprozess. Man hat immer Angst, sich zu versprechen. Man hat Angst, hier in der Runde was zu sagen. Das könnte ja was Dummes sein. Man hat Angst, in einer Gebetsgemeinschaft, das werden Sie vielleicht wissen, im Hauskreis und so, sich einzubringen. Das sind Ängste. Woher kommen die denn? Woher kommen die denn? Es ist doch das Schönste, dass ich miteinander rede und dass wir uns austauschen, dass ich auch vor Gott bete und mit teilnehme an dem, was mich bestimmt. Und jetzt denke ich, was könnte der andere denken? Ich könnte mich ja versprechen. Ich könnte ja mich blamieren. Ich habe es neulich mal erlebt in einer Runde, so etwa so groß wie hier, und das waren lauter Leute, die eigentlich des Redens fähig sind, und dann fing jemand an zu reden, und dann sagte die Person plötzlich, jetzt habe ich glaube ich was ganz Falsches gesagt. Das heißt, es war das Gespür da, hier stimmt was nicht, sie hat aber sofort in die Offenheit hineingebracht und dazu gestanden. Stehe ich aber nicht dazu, werde ich still und fange an zu sagen, was habe ich denn jetzt gedacht? Was muss das für ein dummes Zeug gewesen sein? Was denken die anderen jetzt? Ich fange an, den Zwiespalt, den ich empfunden habe, zu dem ich eigentlich stehen möchte, so ist es mir rausgerutscht und so ist es mir rausgefahren, zu rechtfertigen und nehme ihn mit in die Verschwiegenheit, werde unwahrhaftig und verstumme. Also Angst ist ein ganz wichtiger Bereich. Ich will noch mal ein paar Sätze dazu sagen, weil ich hier gerade so auf meinem Zettel habe. Einmal ist eine Art Selbstschutz, dass wir nicht überall wahrhaftig sein wollen. Sonst werde ich zerfleischt. Ich kann nicht überall alles sagen, was in mir vorgeht. Ein Mensch, der angeschlagen ist, das heißt, der irgendwas mit sich trägt, kann seinem Chef oder seinem Personalchef oder seinem Vorgesetzten nicht sagen, so ist es in mir. Der wird sofort mit kritischem Blick ihn beobachten und bei nächster Gelegenheit die Konsequenzen ziehen. Hier wäre das Wahrhaftigsein. Ich hänge gerade durch, ich habe Schwierigkeiten, ich komme mit mir nicht zurecht. Hier wäre das Wahrhaftigsein existenzbedrohend. Ich brauche erstmal eine Zeit, wo ich es für mich verarbeite und vielleicht mit anderen und nicht gerade in dem Bereich, wo dann die Bedrohung herkommt. Das ist eine Art Selbstschutz. Einmal im Blick auf Konsequenzen, die aber irgendwann dran sind. Das andere ist ja dann auch, dass einer auch mal zum Chef gehen muss und sagen, mir ist diese Aufgabe zu viel. Ich schaffe sie im Augenblick nicht. Ich möchte es Ihnen das sagen, damit Sie meine Leistung, die ich bringe, auch richtig einordnen können. Und wenn Sie es für nötig halten, vielleicht eine andere Aufgabe, die mich nicht so überfordert. Das kann man dann sagen, aber das wird immer erst ein Weg sein, nachdem man erprobt hat, komme ich wieder in die Spur, ohne dass ich es gleich preisgegeben habe. Und wer in Firmen ist, wo die Ellbogenmentalität vorherrschend ist, der weiß, wie jede kleine Schwachheit von den Kollegen ausgenutzt wird, um sich an den Posten zu bringen, den man schon lange erstrebt, wo der andere gerade drauf ist. Deshalb ist auch im Beruf ein kleiner, fast geringer Freiraum zur Wahrhaftigkeit. Das muss man einfach mal so sehen. Ganz abgesehen davon, dass geschäftliche Zwänge es in manchen Situationen scheinbar nicht erlauben,
ehrlich zu sein. Aber das ist ja noch ein anderer Grund.
Das andere ist, warum ich Angst habe, wahrhaftig zu sein, ist, ich will dem anderen das nicht zumuten. Ich will dem anderen nicht zumuten. Ich belaste ihn ja, wenn ich sage, wie es wirklich in mir ist. Und ich denke, dass jeder es spürt, dass seine Aussage, seine Last, die er mit sich trägt, einen Kreis belasten kann oder einen anderen Menschen belasten kann oder die Ehe belasten kann. Ich weiß von vielen Müttern, Hausfrauen, die still ungeheure Lasten mit sich tragen, weil sie sagen, ich will meine Familie nicht belasten. Ich will meinen Mann nicht damit belasten. Der hat genug. Der muss sehen, dass er tagsüber durchkommt. Und wenn ich jetzt das, was mit mir geht, ihm noch offenlege, dann wird es zu viel. Und es trägt sich dann hinein in seinen Beruf. Ich sprach mal mit einem Ehepaar, wo die Frau große Nöte hatte, und der Mann eine führende Position in einem großen Unternehmen, der sagt, ich darf auch nicht das Geringste da hineinbringen in meine Firma von dem, was ich zu Hause an Nöten habe. Sie würden sofort sagen, wenn der zu Hause solche Probleme hat, ist er nicht mehr in der Lage, diese Führungsposition zu begleiten. Das ist tragisch. Das ist tragisch, aber knallhart. Knallhart. Also eine Zumutung, das treibt ja immer mehr Menschen in die Isolation. Ich meine eine innere Isolation. Ich habe keinen, dem ich sagen kann, wie es in mir aussieht. Und das wird dann in einem so mächtig, dass es also ein Bedrücken, Bedrohen kann. Wie soll das der andere bewältigen? Was kann ich vom anderen erwarten? Was denken die anderen, was ich von ihnen erwarte, wenn ich jetzt sage, ich habe da Schwierigkeiten? Das ist eine Zumutung. Noch einmal, dem Vater darf ich es zumuten, dass ich ihm sage, so sieht es mir in mir aus. Im Miteinander meines Alltags brauche ich Brüder und Schwestern, denen ich solche Zumutungen zumuten kann. Das ist eigentlich das, was des Christen ist. Einer trage des anderen Last. Nicht alle tragen des einen Last. Und nicht einer trage aller Last. Sondern einer trage des anderen Last. Haben Sie einen Menschen, dem Sie anvertrauen können, was Ihre Last ist? Haben Sie einen Menschen des Glaubens, vor dem Sie wahrhaftig sein können? Ohne Angst zu haben, dass diese Wahrheit missbraucht wird oder dass sie dadurch ausgebotet wird. Wir dürfen als Christen einander solches zumuten. Und es ist natürlich immer ein Akt des Hörens und des Zusammenwachsens im Vertrauen. Wem kann ich sowas sagen? Mit wem können wir eine Zweierschaft bilden? Eine Zweierschaft des Vertrauens, des Austauschens, des Mitteilens. Und tragen das. Lasset uns wahrhaftig sein in der Liebe. Liebe braucht Kammern, in denen sie echt gelebt werden kann. Die Gemeinde ist zu groß, manchmal schon der Hauskreis. Aber ich denke, dass in jedem Hauskreis Menschen zusammenwachsen im Vertrauen, im Verstehen, auch in ihrer Art, man muss ja auch zueinander passen, in der Art, dass man sich offen mitteilen kann. Aber gehen Sie das an. Ich möchte es eigentlich ganz praktisch sagen, dass Sie auch sagen sollen, Vater, ich darf vor dir offen sein. Und das will ich ganz intensiv nutzen. Aber zeig mir auch Menschen, die mit mir in meinem Alltag, in meiner Gemeinde leben, vor denen ich offen sein kann, denen ich etwas zumuten kann. Wissen Sie, der zweite Timotheusbrief ist eine Zumutung des Paulus an Timotheus. Da schreibt nämlich der Paulus, ich verkürze das jetzt mal, Timotheus, ich bin hier in Rom, habe schon einen Prozess hinter mir und weiß, dass es nicht mehr lange dauert, bis ich um meines Glaubens willen getötet werde. Ich hätte gern einen Bruder, der bei mir ist. Ich bitte dich, Timotheus, jetzt die Zumutung, mich verlangt herzlich danach, dich zu sehen. Das ist ja die Bitte, komm doch. Und steh mir bei in meiner letzten Anfechtung. Der Timotheus, der war in Ephesus und der Paulus in Rom. Komm noch vor dem Winter. Da musst du eine Schiffsreise über 1000 Kilometer machen. Bring den Mantel mit. Irgendwo habe ich ihn im Sommer abgelegt und als Ballast nicht mitgenommen, jetzt wird es kalt. Und die Papiere, ich will noch gern was schreiben. Zumutung.
Paulus ist so offen, dass er dem jungen Freund und Bruder Timotheus, der fast 20 Jahre mit ihm unterwegs war, deshalb diese Tiefe verbunden hat, die er zu Lukas nicht hatte und zu anderen. Es steht extra da, Lukas ist bei mir, aber der kann mir das nicht sagen. Ich brauche dich, Timotheus. Und diese Zumutung, dass er den jungen Bruder bittet, komm und sei mir Wegbegleiter auf meiner letzten Wegstrecke. Das ist aus dem Wissen wahrhaftig zu sein. Der Paulus zeigt hier in diesem Brief, den wir jedermann lesen können, seine Wahrhaftigkeit im Blick auf das, wie schwer es ihm fällt, diese Wegstrecke zu gehen. Und wenn ich schwere Wegstrecken habe, dann mauschel ich mich so durch. Dann versuche ich alleine zurechtzukommen. Dann sage ich es möglich niemandem. Ich will ja niemandem etwas zumuten. Die Bereiche im Alltag, die wir, sag mal, in dieser Offenheit und Wahrheit leben können, kann man nicht schematisch allgemein festlegen. Sie müssen, wie soll man sagen, erkundet, empfunden, erobert werden. Auch in der Ehe. Zum Beispiel ein Ehepartner, der seinen Glauben lebt und aus diesem Glauben ein ganz anderes Denken, eine ganz andere Zielrichtung seines Lebens, ganz andere Inhalte und Wertungen mit sich bringt, würde die Ehe auf die Dauer, sag mal, überbelasten, wenn er dem Ehepartner ständig seine jetzt wahrhaft bestehenden Gedanken, Beziehungen, Akzente, Lebensakzente und Lebensziele zumut. Er muss das zurückhalten, weil er weiß, das hindert unser Miteinander in der Weise, wie es gerade noch lebbar ist. Das war gerade noch. Ja. Das heißt aber nicht unwahrhaftig sein, sondern weise sein. Das andere, dass wenn sich in einer Beziehung, ob es nun Gottes Beziehung, Beziehung zu mir, Beziehung zum Nächsten oder Partner, Beziehung in der Gemeinde, wenn sich in einer Beziehung etwas anstaut, über längere Zeit, von nicht gelebter Offenheit, dann gibt das atmosphärische Störungen, muss man so sagen. Man spürt, es geht nicht mehr miteinander oder es geht nur schwer miteinander. Der andere hat was gegen mich oder ich habe etwas gegen ihn. Es ist wie eine atmosphärische Störung, die sich nicht klar greifen lässt, aber man kann auch nicht mehr klar empfangen. So wie im Radio, wenn es so atmosphärische Störungen gibt, der Sender hat immer klare Töne von sich gegeben, jetzt auf einmal ist nur noch Knirschen und Rauschen drin, atmosphärische Störung. Ich kann nicht mehr das andere empfangen. Solches gibt es im Miteinander, und zwar auf allen Ebenen, auf der Ebene zu Gott, auf der Ebene zu mir, zum Partner oder Nächsten, der keinen Partner hat, der hat der andere Nächste, und in der Beziehung zu den Gemeindekreisen, die enger sind, wo ich hineingehöre. Jetzt ist richtig, wenn wir jetzt sagen, dies lässt man einfach liegen, weil es ja eine Zumutung wäre für den anderen, das anzugehen oder darüber zu reden, weil der andere es gar nicht sieht und weil man sich besser tut, das unter den Teppich zu kehren oder was auch immer, wie man damit umgeht, dann ist das für die Beziehung oder für diese Form der Gemeinschaft gefährdet. Also das ist ja der Hauptinhalt dieses Ehekurses, der eigentlich hinweisen will, dass schon allein negatives Denken über den Partner über längere Zeit zu einem Stau negativer Empfindungen wird, der an irgendeiner Stelle platzt. Dann ist das Rabattmarkenheftle voll. Ne?
Heißt aber auch, dass immer
auch den Frieden. Aber es ist nicht um des lieben Friedens willen, sondern es ist gegen den Frieden. Gut, das andere, was ich am Anfang sagte, ich muss aus Ermessen überlegen, was ist jetzt zumutbar dem Gegenüber. Ne? Wenn Sie nach Hause kommen und erzählen denen, die zu Hause sind, was sie erlebt haben, dann sagen Sie, ach, hör mal auf, komm, kam, ich habe gerade, da läuft gerade die Sportschau und das will ich sehen oder was auch immer. Ne? So kann man ja kommen nach Hause und dann, das ist die Wahrheit. Ne? Und da dann schweige ich lieber. Wahrheit in Liebe, so heißt es ja in unserem Text, das heißt, ich schiebe sie nicht irgendwo rein, wo sie wehtut oder wo sie den anderen überfordert oder wo sie unangenehm oder ungeschickt ist, unangenehm, nicht als Ganzes, sondern in dem Augenblick in der Situation. Wir müssen uns einfach üben und immer wieder in jeder Alltagssituation uns erfragen, ist das jetzt dran? Ist es nötig? Und wie? Ich denke an eine Beziehung zu meiner Sekretärin. Die war nicht nur meine Sekretärin, sondern war auch noch eines anderen Sekretärin. Und sie signalisierte atmosphärische Störung. Das kann man ja. Ne? Kurze Antworten, ein Gesichtsausdruck, der irgendwie was signalisierte. Und jetzt kann man sagen, ach, unser Teppich, lacht, sie hat so ihre Tage oder was auch immer. Und ihre Stimmung, das wird sich schon wieder ändern. Das ist unter den Teppich kehren und verdichtet meistens die atmosphärische Störung, das heißt, dass nicht mehr miteinander können oder dass nur noch schwer miteinander können. Verdichtet es. Ich habe sie angesprochen und sagen, wie verdammt sie denn? Da wird auch Rollladen runtergegangen. Ne? So will man nicht gefragt haben. Habe ich Ihnen irgendwie Unrecht getan oder habe ich Sie verletzt? Ich habe mich eingebracht, das tut gut. Und dann fing sie an zu weinen und sagte, Sie sind es ja gar nicht. Merken Sie das, was mit mir geht. Nee, hätte ich so gemacht, wäre so gekommen. Mache ich so, das ist wahrhaftig sein. Ich stehe zu mir und sage auch mal, so habe ich dir wehgetan, überfordere ich dich jetzt. Es ist ganz wichtig, dass wir in der Ehe und in den engen Beziehungen unseres Lebens immer wieder Formen finden, dass wahrhaftig sein in Liebe gelebt werden kann. Nämlich in der Liebe, die sie Gott uns schenkt. Und auch wenn sie beim anderen gar nicht Resonanz findet oder wenn der andere nicht in dieser Liebe lebt, sondern in seiner Abwehr, in seiner Angst, in seinem Abschotten, in seinem Lass mich in Ruhe. Wahrhaftig sein heißt, ich gebe der Wahrheit Raum, damit die Erstarrung und die Entfremdung nicht um sich greift. Ja. Die Frage, wie kann ich mich akzeptieren, hängt damit zusammen, habe ich eine Beziehung, die mich akzeptiert. Wir brauchen für das eigene sich annehmen, woraus das Selbstbewusstsein kommt, aus dem ich nehme mich an und ich bin angenommen, wird ein Selbstbewusstsein. Ein Kind, das immer gesagt bekommt, du taugst nichts, du bist zu dumm, du bist zu klein, du bist zu gering, das bekommt, weil es nicht akzeptiert wird, denn du bist nicht, ist nicht akzeptant, ist Verweigerung, kriegt ein schwaches Selbstbewusstsein. Aus dem Akzeptiertwerden, das heißt aus der Fremdakzeptanz, das heißt, dass mich jemand anders akzeptiert, bekomme ich eine Selbstakzeptanz, das heißt, ich kann mich selber mögen. Das ist ganz wichtig, in allen Beziehungen, unseren Kindern gegenüber, immer wieder sagen, ich mag dich, du bist mir wert, das ist wichtig, das würde ich anders machen, aber das ist deine Art, ich finde das toll, dein Geschmack, ich habe nicht, das weißt du, aber je nachdem, wie man es den Kindern sagen muss, in einem gewissen Alter, aber nicht in dieser Daumen- und Verurteilung- und Verwerfungsmethode, das sagt ja, meine Eltern akzeptieren mich nicht. Und dann gibt es das Extrem, dass sich welche Akzeptanz suchen durch auffälliges, starkes, verzerrtes Verhalten. Das ist dann nur eine Überspielung des kleinen Ichs. Und das andere, dass sie aus dem Ich bin bejaht, ich bin gewollt, ich bin geliebt, ich bin auch mit meinen Fehlern, mit meinen Grenzen bejaht, da kommt ein Selbstbewusstsein. Also ich denke, dass immer das Akzeptiertsein dem Bewusstsein vorausgeht. Denn Bewusstsein ist geprägtes Akzeptiertsein. Und jetzt nochmal zu dem, was wir aus dem Glauben entdecken. Und das ist ja die große Chance für jeden, auch für den Schwachen, auch für den, der aus der Welt, in der Weltart und Weltmaß ausgeklammert ist. Ich weiß mich vor Gott akzeptiert und von Gott akzeptiert. Ich weiß, dass seine Liebe mir gilt, nicht weil ich lieb war oder gut. Das ist ein Akzeptiertsein grundlos, voraussetzungslos. Und aus diesem wächst ein nicht selber akzeptieren mit meinen Grenzen, das ist ja unser Thema. Sonst mache ich immer an meinen Grenzen rum. Das heißt nicht, dass die Grenzen das Bleibende sein müssen, aber ich kann nur, das sage ich nochmal, an meinen Grenzen arbeiten, wenn ich mich zuvor akzeptiert habe. Wenn ich mich nicht akzeptiere, nicht bleiben kann und der Meinung bin, ich tauge ja sowieso nicht, kann ich an meinen Grenzen nicht weiterarbeiten. Ich muss erstmal die Bilanz machen und sagen, das bin ich, so bin ich, aber so wie ich bin ich vor Gott angenommen. Und jetzt kann ich, weil ich mich selbst akzeptiere, in die Welt gehen, in die Beziehungen gehen, wo mich andere nicht akzeptieren, weil ich qualige Hände habe oder weil ich so aussehe oder weil ich mich so verhalte. Ich darf immer wieder zurückfliehen auf die, ich sag mal, Grundakzeptanz meines Lebens. Das gilt natürlich nur einem, und davon redet ja der Epheserbrief, der weiß von dem, dass Jesus Christus uns erwählt hat und verordnet hat zur Kindschaft. Vielleicht ist das zu kurz, ich weiß es nicht. Aber lasset uns wahrhaftig sein in der Liebe, ist eine Grundhaltung, die aus der Beziehung zu Gott ihren Ursprung entnimmt, ihre Urverhaltensweise entnimmt. Weil er Liebe ist, darf ich vor ihm wahrhaftig sein. Denken Sie an die Gestalten des Neuen Testamentes, die innerhalb ihrer Umwelt, ihrer frommen Umwelt, ihrer religiösen Umwelt, nicht wahrhaftig sein konnten und die in der Gegenwart Jesu wahrhaftig waren. Sie haben sofort gespürt, hier ist Liebe, die Raum gibt zur Wahrheit. Die Frau am Jakobsbrunnen, der Zachäus, Zöllner, Sonderinnen, Aussätzige. Sie haben die Liebe Jesus so erlebt, ohne dass er groß da was gemacht hat. Sein Wesen war die Liebe Gottes in Person. Und dies hat sie freigesetzt, unter Umständen vor fremden Menschen wahrhaftig zu sein. Manchmal etwas mühsam, denke an die Frau, die 18 Jahre Blutfluss hatte und damit unrein war für jede kultische Begegnung und die Jesus nur heimlich anrührt. Dieser Mann, der Liebe, der wird mir so viel gewähren, dass es mir wohltut und sie wird heilen. Und dann sagt Jesus, wer hat mich anrührt? Bloßstellen? Nein, befreien. Du darfst zu deiner Wahrheit stehen. Du darfst zu der Wahrheit deines Lebens stehen. Und dann sagt es diese Frau vor allem. Und dann fallen die Augen aus dem Kopf und sagen, hätten wir das gewusst? Jetzt wissen wir es. Es muss nicht alles in die Öffentlichkeit gehen. Das ist eine Form, die Jesus darstellt und wo er aber deutlich macht. Meine Liebe macht Wahrheit möglich und gibt der Wahrheit Raum, dem Offensein Raum. Und das im Angesicht der Welt und im Angesicht des Anklägers, der will, dass wir der Wahrheit keinen Raum geben. Darüber möchte ich dann heute Nachmittag noch ein wenig weiter reden.